7 Kinder, 3 Väter und unendlich viel zu erzählen. Willkommen im Working Dad Podcast mit Benny, Marius und Roman. Hier geht es um die Dinge, die unsere 3 Väter gerade beschäftigen. Thematisch irgendwo zwischen Familie und Job, Kinder und Karriere. Eindeutig aber, familienerprobt. Viel Spaß mit einer neuen Folge Working Dad Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Working Dad Podcast. Heute nur mit Roman Geider und mir.
Was heißt hier nur?
Ja, du musst jetzt meinen Namen sagen, Roman.
Marius Kusave. Genau. Ja, wunderbare, einzigartige. Ich bin froh, wir sind mal zu zweit. Ich liebe es mit Benny, aber dann haben wir mehr Redeanteil heute.
Finde ich auch okay. Der Benny lässt sich heute entschuldigen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum, aber heute ist er irgendwie nicht dabei. Bei dem nächsten Mal, glaube ich, ist er wieder am Start, oder?
Doch, ich glaube, hat er gesagt. Aber ich glaube, das ist, weil richtig viel im Job los ist. Haben wir ja alle ab und zu mal. Ja. Und dann muss man einfach Prioritäten setzen.
Ja. Roman, wir haben uns ja immer so versucht, so ein Check-in zu etablieren. Hier, so, ne? Wie geht's mir? Was beschäftigt mich gerade? Aber weil ich weiß, dass du viel zu bescheiden bist und das gar nicht erzählen würdest, sag ich's mal, du bist gerade allein zu Hause mit den Kids. Wie lange schon und wie ist die, wir haben jetzt, man muss dazu sagen, für die Hörerinnen und Hörer, wir gehen jetzt gleich auf die 10 Uhr abends zu. Wie ist dein Befinden?
mir geht's super gut. Die Jungs schlafen seit 21 Uhr. Eigentlich schon ziemlich spät. Also mit dem Podcast war es dann schon ein bisschen knapp. Ich habe schon Angst gehabt, dass die dann rausrennen. Aber die sind, Laura ist seit gestern so Mädelsurlaub bis Sonntag. Und ich bin mit den Jungs allein, aber es ist ja jetzt nicht so selten. Ich glaube, wir haben schon öfters mal hier Working Dead gepodcastet, wenn ich allein war mit den Jungs.
Wie oft macht ihr das so im Jahr, dass ihr alleine unterwegs seid?
Eigentlich so richtig geplant, eigentlich so mit Urlaub, vielleicht jeder einmal, so 5-6 Tage. Wow. Aber der Rest ist halt auch Arbeit. Also Laura ist ab und zu mal mit ihrem Job, mit ihrer Selbstständigkeit, mit ihrem Unternehmen Mental Health and Happiness unterwegs. Und ich muss natürlich jetzt auch ab und zu mal wieder ins Flugzeug steigen und ein bisschen unterwegs sein für die Arbeit jetzt auch. Nach 2,5 Jahren ohne Kollegen und Kolleginnen sehen.
Ja, und vermisst du schon die ganzen Zoom-Meetings und Team-Meetings, Teams-Meetings?
Wahnsinn, aber ich habe die ja Gott sei Dank jetzt so mit dir.
Ja, ich kompensiere das gerne mit dir. Ja, geil, super. Das heißt, du bist relaxed, ich sehe das auch. Freut mich. Wir haben heute, obwohl, nee, warte, ich muss noch eine Sache.
Wie geht's dir?
Ja.
Du bist hier nicht der Moderator, ja?
Ja, stimmt, pass auf. Ich habe eben schon erzählt, mich hat's, glaube ich, die Pollenallergie gepackt. Dieses Jahr wurde mir gesagt, ist so ein besonderes Jahr mit was Pollen angeht. Also hast du mir ja gerade erklärt, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben. Und ich glaube, es hat mich irgendwie erwischt. Ich bin noch eine längere Fahrradrunde gefahren und danach kam ich so keuchend nach Hause und habe so das Gefühl, ich bin krank, ohne dass ich krank bin. Aber sonst geht's gut. Die Kinder schlafen unten auch. Heute zum Glück echt relativ smooth. Wir hatten die letzten Wochen, kann man echt schon sagen, hatten wir so eine Phase, wo der Kleine überhaupt nicht pennen wollte und dann immer so abwechselnd, Papa soll kommen, Papa kommt, Mama soll kommen. Und dann waren die letzten beiden Tage in so einem Rhythmus, dass der Kleine in der Mitte lag und Mama und Papa neben ihm lagen und er musste beide Hände halten von uns. so das Maximum rausgeholt. Und ich muss zugeben, ich war auch echt super niedlich und schön. Aber das hat natürlich so ein bisschen unseren abendlichen Ablauf total durcheinander gebracht, ne? Weil wir machen es immer so, einer macht Kinder, einer macht sauber. Und wenn dann beide quasi Hähnchen halten, einschlafen müssen, schiebt sich der ganze Rest nach hinten. Also deshalb bin ich irgendwie so spät ins Bett gekommen immer und ja, aber ich will jetzt hier gar nicht jammern.
Aber schöne Rituale.
Voll.
Aber der Jammern passt eigentlich schon ganz gut zu unserem Thema. Also normal müsste ich jetzt eigentlich auf dir rumhacken und sagen, was du für ein Weichei bist. Also hier jammern, warum denn? Hättest du da so raus, hättest dir ein Bier aufgemacht, hättest gesagt, lass doch mal die Frau allein machen. Also
normalerweise hättest du das machen müssen, ja.
Ja, ist so richtiger Mann, oder?
Ja, okay, komm, bevor jetzt die ersten Leute abschalten und sagen, ey, was ist mit dem Geider los? Ey, der ist ja völlig durchgeknallt. Wir sprechen heute über das Thema so ein bisschen toxische Männlichkeit, aber eher so toxische Vaterrollen, oder? Haben wir gesagt.
Ja, genau. Also wie man so betrachtet wird, glaube ich, so als moderner Vater oder was man heutzutage, glaube ich, alles so leisten kann, also oder leisten muss.
Ja.
Ich glaube, ich habe mal nachgeguckt, wenn du das moderner Vater bei Google eintippst, dann hast du irgendwie so 58 Millionen Nennungen, wow, von allem Möglichen, was wir so sein müssten und sollten.
Ja.
Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, so dieses alte Männlichkeitsvaterbild, das meintest du, der Fels in der Brandung und Versorger und so, das ist noch nicht ganz raus. Also ich habe das Gefühl, außerhalb von der Information Bubble, Social Media Bubble im Internet, ist das noch nicht ganz raus. Also wenn man jetzt mal ein bisschen vielleicht mal von Berlin Mitte ausgeht, woanders hinfährt, dann ist das noch nicht ganz weg.
Ja, Düsseldorf Mitte auch, Köln Mitte auch. Ich habe mal eben nachgeguckt und ich habe so ein spannendes Interview mit so einem Soziologen, so einem Vaterforscher, wenn man so will, gelesen. Und er meinte auch, so normativ, das was du meinst, so mit die Väterbilder, die haben sich sehr liberalisiert und Väter dürfen auch ja viel mehr heute auch Kinderbetreuung machen und sollen es ja auch in weiten Teilen auch. Aber das ist nur das eine, ne? Das, was quasi, was die Norm quasi vorgibt oder auch erlaubt. Aber tatsächlich sagt er der, und das fand ich total spannend, ist, dass der erlebte Alltag von Kindern ein komplett anderer ist. Also die erleben ja Mama und Papa auch, ne? Also die kennen ja nicht nur die Norm, sondern die erleben ja vor allem, wie ist die Arbeitsteilung, ne? Also wer arbeitet von beiden bis 18 Uhr oder 19 Uhr und wer eben bis 13 Uhr zum Beispiel, ne? Und wer macht welche Arbeiten im Haushalt oder im Alltag? Und da sagte er, ist es leider noch gar nicht so weit vorne. Also was heißt leider, ne? Das ist jetzt meine Wertung. Ja, und das fand ich total spannend, weil ich sehe das wie du. Es gibt einerseits so einen ganz starken Trend zu so einer neuen Männlichkeit und auch neuem Vatersein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ja so in der DNA der Gesellschaft das nicht so richtig durchgesickert ist, oder? Also weil so ganz viele Dinge, ja, sind ja trotzdem so konservativ. Und wenn ich jetzt überlege, die Corona-Jahre haben das doch extrem nach vorne gestellt, oder? Also das traditionelle, eher konservative Familienmodell, das fand ich so total erschreckend, dass man irgendwie so mit, sagen wir mal so, in den ersten Wochen der Pandemie haben alle Paare, also nicht alle Paare, ne, aber so ganz viele Paare haben so umgeschaltet in so ein 50s-Modell irgendwie. Fand ich total strange. Ich weiß nicht, hast du das auch irgendwie so gesehen?
So ein Rückfallplan. Also quasi
ja.
Die Rollenbilder Retraditionierung, glaube ich, hieß das, glaube ich, aber ich habe das Fremdwort mal verwendet, aber dass sich die Rollenbilder wieder automatisch wie früher verschieben. Was mir aufgefallen ist, dass du die Kinder sind ja nicht ein Abbild im quasi sozialen Lernen von dir und deiner Frau oder von uns als Eltern, sondern eben natürlich auch von dem ganzen anderen Umfeld, das sie prägt. Also unsere sind jetzt zum Beispiel von 9 bis um 16 Uhr meistens im Kindergarten. Es ist so, wir versuchen das natürlich daheim dann quasi auch von den Rollenbildern her und das, was wir machen, auch natürlich vorzuleben, weil es bringt ja nichts, so wie du gerade erklärt hast, das irgendwie zu erzählen, ja, aber es nicht zu machen, ja, sondern walk the talk, also du musst es auch umsetzen. Aber dass die halt aus dem Kindergarten heimkommen und dann sagen, nee, rosa ist eine Mädchenfarbe oder Mädchen spielen keinen Fußball. Und dann denke ich mir immer, also von uns hat er das nicht, weißt? Und dann sind wir auf dem Spielplatz, treffen so eine Freundin von denen aus dem Kindergarten und dann sagen die halt, nö, das spielen wir jetzt nicht mit dir, das ist nicht für Mädchen oder so.
Ja.
Und dann denke ich mir, nein, wir haben nur Bücher drin, in denen die Rollenbilder neutral sind und wir versuchen es daheim auch vorzuleben, aber aus dem Kindergarten bringen die es halt einfach von,
total,
ich sage jetzt mal nicht allen Eltern, aber von vielen vielleicht, die Kinder haben eine andere Vorstellung, ja, und die nehmen das dann einfach dann mit.
Bin ich total bei dir, Roman. Habe ich gestern noch drüber gesprochen, Jakob, sorry, Jakob, wenn du das mal irgendwann hörst, ich erzähle das einfach mal. Jakob war jetzt irgendwie letztens auf einen Geburtstag eingeladen und da haben wir so drüber geredet, abends beim Einschlafen haben wir noch sowas vorgelesen und dann ging es irgendwie darum, dass er meinte, auf einen puren Mädchengeburtstag würde er nicht gehen. Und dann meinte ich so, hä, warum denn nicht, ne? Und dann meinte er so, ganz ernst und auch so ganz empört, so, ja, die Mädchen, die spielen immer so Mädchenspiele. Und dann meinte ich so, hä, was sind denn Mädchenspiele? Und dann meinte er, die spielen immer Einhorn oder so. Und dann meine ich so, ja, und du hast keine Lust, Einhorn zu spielen? Nee, ich will Ninjago spielen. Und dann habe ich noch irgendwie gedacht, irgendwie total niedlich, dass das da sein Problem ist, ne, dass die halt Einhorn spielen und er einen Jago spielen will. Und gleichzeitig dachte ich so irgendwie, wie du gerade so, boah, no, wie kann es denn sein, dass wir seit 6 Jahren alles dran setzen, hellblau und rosa Trennung aufzuheben? Und dann kommen die ins Kindergarten- und Schulsystem und schon sind die in diesem Schwarz-Weiß drin. Und ich glaube, meine Theorie ist, Roman, dass es für Kinder total wichtig ist, oder nee, nicht total wichtig, sondern Kinder machen diese Einteilung, weil das so einfach ist, ne, diese einfachen Einteilungen. Jungen sind laut, stark und irgendwie mögen Fußball, sage ich jetzt mal so ganz platt, ja, Mädchen nicht. Ich glaube, Kinder vereinfachen ja oft ihr Umwelt, um so Konzepte zu verstehen. Und das Konzept des Jungen können Kinder offenbar dann, also wir sind jetzt sehr pauschal, ne, aber können die dann an so ein paar Attributen ablesen, und dann ist das für die, die Idee des oder das Konzept des Jungen ist dann erfasst. Und ich glaube, Kinder machen das, weil es einfach ist. Dass das natürlich in der echten Welt viel, viel mehr Grautöne sind und Nuancen, das, glaube ich, ist für Kinder erstmal gar nicht so toll, oder?
Wäre es in der Gesellschaft anders, dann wäre es ja auch wieder das Spiegelbild, dann würden Kinder das auch nicht so denken. Also ich glaube schon, dass das ein Spiegelbild unserer Gesellschaft ist, die Kinder, wie die dann groß werden, und nicht wirklich die Einteilung. Ich glaube, ja, die vereinfachen viel, aber die würden es auch genauso gut anders neutral vereinfachen, wenn diese Rollenbilder nicht schon so geprägt oder präsent wären. Zum Beispiel ältere Kinder, ja. 7- oder 8-Jährige oder 7-Jährige im Kindergarten sind ja die Halbgötter, ja. Also für unsere 4-Jährigen. Ja. Und wenn die natürlich sowas sagen, dann ist das natürlich so. Und das ist natürlich dann schwer, die davon abzubringen, wenn man dann gleich deren Bild von ihren Freunden wieder zerstört. Aber es gibt ganz viele, glaube ich, Eltern, ohne Leuten zu nahe zu treten, die das unabsichtlich machen. Also ich habe jetzt schon, ich will jetzt keinen Namen nennen, sonst bringe ich mich noch hier in Probleme, aber ich habe schon erlebt, dass wir bei Freunden waren und dann einer unserer Jungs dann quasi das Fahrrad von einem Mädel ausgeliehen hat und mit dem gefahren ist, und es war rosa mit Körbchen vorne dran. Und die Mutter halt dann quasi hinterhergerufen hat, als Leute entgegenkamen und gesagt haben, oh, du hast ein schönes Fahrrad. Und dann hat die bekannte Freundin dann geschrien, das ist aber nicht seins, das rosa Fahrrad, das ist das von dem Mädchen. Also quasi, dass die da dann auch einen Unterschied machen. Oder zum Beispiel, mir hat auch mal jemand eine Tasse gereicht zu Hause und die war rosa. Mhm. Und dann hat die Person zu mir gesagt, ich hoffe, das ist okay.
Ja.
Also die Farbe.
Ja.
Und dann denke ich mir so, total, also überhaupt gar nicht, aber da siehst du, dass das tief verankert ist, und da möchte ich auch nochmal ganz explizit dazu sagen, dass die deutsche Bevölkerung zu, glaube ich, 51% aus Frauen besteht und 49,5% aus Männern. Die Frauen sind für dieses Rollenbild der Männer genauso verantwortlich. Also das ist wirklich so, weil das machen nicht nur die Männer, sondern auch, ich denke, dass die Frauen uns auch manchmal zu dem machen. Nicht alle, aber es gibt außerhalb dieser Social-Media-Bubble eben auch dann diese stereotypische, das ist mein Mann, der macht alles Handwerkliche und der macht den Rasen. Ich glaube, das gibt schon noch sehr, sehr viel.
Ja.
Und wenn ich mich jetzt so an meine, keine Ahnung, Jugend mit 16 oder so erinnere, dann waren es schon immer so die harten, coolen, starken Typen, auf denen die Frauen gestanden sind. Nicht so die weichen, emotionalen, sondern eher so die coolen, an die nichts ranging. Also so, schon auch so ein bisschen, da sind wir in der, glaube beide Geschlechter haben da unseren Teil daran. Und ich glaube, nur wir beide können das auch mit der toxischen Männlichkeit reparieren. Ich glaube, dass es nicht ein reines Männerding ist.
Ja. Und ich glaube auch, dass auf der, jetzt mache ich hier so in so Airquotes quasi, ich glaube auch, dass die auf der anderen Seite es auch eine toxische Weiblichkeit oder so eine toxische Vorstellung von Muttersein gibt. Da können jetzt wahrscheinlich viele Hörerinnen auch irgendwie innerlich zustimmen. Und im Endeffekt geht es ja, glaube ich, darum, dass du in beiden Geschlechtern irgendwie, ne, einfach weg von der Vereinfachung und hin zum Diversen und, ne, zu den Nuancen und zu den Grautönen. Aber es ist total schwer. Und ich glaube, da bin ich auch bei dir, Roman. Jetzt verlassen wir so ein bisschen das Thema und kommen auch auf ein bisschen dünnes Eis, merke ich gerade, aber wir quatschen einfach weiter, das machen wir irgendwie immer. Ich glaube auch, dass diese Schwarz-Weiß-Vorstellung von männlich und weiblich immer dann einfach ist und funktioniert, wenn du eben in diese Schablone noch mehr oder weniger reinpasst. Jetzt reden wir von den Cis-Männern und Frauen, ne? Ich glaube, da können wir beide jetzt wahrscheinlich einfach gar nicht kompetent mitreden. Ich glaube, sobald du merkst, dass du in diese Stanze nicht mehr reinpasst, dann wird es wirklich ein Problem. Und eigentlich, jetzt wo ich es gerade sage, merke ich, dass es schon wieder Quatsch ist, was ich gerade gesagt habe, sondern es ist, glaube ich, auch ein Problem für dich, wenn du in die Stanze reinpasst, weil du dann letztlich eigentlich total begrenzt bist. Ne? Und da sind wir bei diesem Thema toxische Vaterrollen. Weil das ist ja irgendwie auch ein Käfig, ne? Dieses Bild mit, wir haben eben Fels in der Brandung gesagt, das ist ja eine sehr einfache Metapher und wahrscheinlich würden jetzt viele Männer aus unserer Bubble auch sagen so, ja, das gilt für mich schon gar nicht mehr. Ich darf auch emotional sein, ich kann auch Gefühle zeigen. Ich muss nicht derjenige sein, der das Familieneinkommen zu 100% trägt. Aber jetzt, wo ich gerade sage, kommen mir dann auch wieder Zweifel daran. Was meinst du, wie viele Typen, Väter, die du kennst, lassen das wirklich zu?
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein bisschen, kennst du die Unterscheidung zum Beispiel, wie zum Beispiel direkter Rassismus und Alltagsrassismus? Mhm. Und so ähnlich ist das, glaube ich, bei der toxischen Männlichkeit auch, dass du quasi so ein direktes hättest, wo man wirklich dich herabwürdigen würde, kleinreden oder sagen, dich belächeln oder auslachen würde. Aber es gibt, glaube ich, auch dann so diese Zwischen, so die ganz seichte, vielleicht ein bisschen humorvolle Art von dem Ganzen, ja. Dass man die Väter da ein bisschen belächelt oder ein bisschen, dass man das nicht so richtig, vielleicht man denkt, man lebt's, aber lebt's dann doch nicht, wenn man auch nicht gar nicht dazugehören will. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wenn du irgendwo in der Gruppe von Männern bist oder so, da muss ich mich auch immer schwer zurückhalten, dass ich auch nicht sage, jetzt irgendwie müssen wir jetzt so einen Blödsinn reden hier oder so, weil du willst dich da nicht auch nicht gleich als Außenseiter outen. Und das ist ganz schwierig, weil die Kultur ist ja die Summe aller Gewohnheiten. Und diese Gewohnheiten mal rauszukriegen, dass Männer halt in so Männerrunden auch mal über was anderes reden. Ich glaube, das ist schon auch ziemlich schwierig.
Boah, Männerrunden sind auch echt ein ganz schwieriges Ding, oder?
Ja, ist halt schwierig. Wir haben es ja zum Beispiel, Markus Diekmann, mit dem wir letztes Mal das Interview hatten, hat ja auch am Schluss gemeint, so, das ist auch so in der Männerrunde und so, da wird halt anders gesprochen, aber das ist halt, glaube ich, gerade der Punkt, an dem wir ansetzen müssten eigentlich als Gesellschaft, dass wir da dann mal über Care-Arbeit und andere Dinge reden. Also so die Männerrunden zum Beispiel vom Volker Beisch oder so mit den ganzen tollen Firmen da drin, das sind ganz andere Gespräche oder, ich könnte auch sagen, unsere Gespräche, die wir hier führen zum Beispiel, wenn wir das nicht machen würden, dann hier so reden und daheim anders machen würden, dann wären wir ja, was weiß ich, Finn Kliman oder so.
Ja. Haben wir das auch nochmal reingebracht, das Thema. Ja, es ist total spannend, weil ich habe mir ehrlich gesagt, bevor ich jetzt Kinder bekommen habe oder bevor ich Vater geworden bin, muss man ja richtigerweise sagen, habe ich mir gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, so über welche Vaterrolle will ich eigentlich ausüben und was für ein Vater will ich eigentlich sein und was hat das mit Männlichkeit zu tun. Ich habe schon irgendwie, wie wir jetzt, wie du wahrscheinlich auch, irgendwie jetzt natürlich nie explizit gedacht, so, du musst dir jetzt jede Träne verkneifen und du darfst nie Gefühle zeigen, ne? Aber ich bin da schon echt bei dir. Es ist ja, glaube ich, das sind nicht die bewussten Momente, sondern die unbewussten, ne? Also wenn dir wirklich mal irgendwie schlecht geht, zeigst du es dann auch vor den Kindern. Wenn du wirklich mal irgendwie beim Disney-Film weinen musst, machst du es irgendwie oder ist es dir irgendwie unangenehm? Es ist blöd, aber das fällt mir gerade so ein, dieses Beispiel, weil letztens haben wir irgendwie, glaube ich, haben wir immer so einen Disney-Film geguckt, der Große, Claudia und ich. Claudia hemmungslos geheult, ne, so Disney halt. Der Kleine war so in between und ich habe mich halt so zurückgehalten, ne? Ich habe echt gedacht so, ja, du kannst jetzt hier nicht irgendwie vor heulen beim Fernsehen, ne? Und da haben wir es ja eigentlich. Das ist in mir drin. Ich würde heimlich heulen, ja? Gebe ich jetzt mal hier zu vor den 5 Hörern, die wir haben. Heimlich würde ich es machen, aber ich glaube tatsächlich vor den beiden anderen war mir das irgendwie so ein bisschen unangenehm und habe ich dann doch wahrscheinlich den etwas abgebrühteren Dad gemimt. Weiß nicht, kennst du das auch?
Also im Kino würde ich nicht heulen. Aber ich war ja schon 100 Jahre nicht, wir waren zweimal mit den Jungs im Kino, da würde ich nicht heulen, aber einmal waren wir ganz alleine in dem Film, weil es 14 Uhr nachmittags war bei schönem Wetter, da hätte ich geheult. Aber daheim muss ich ehrlich sagen, da muss ich mich jetzt einfach auch outen, da lasse ich das einfach raus bei den Kids, weil ich mir echt so, kommt vielleicht auch deswegen, weil ich mich ja die letzten 12 Monate mit dem Thema eingehend beschäftigt habe, da habe ich wirklich dann auch gemerkt, dass es wichtig ist, das rauszulassen, gerade wegen dem sozialen Lernen, dass eben die
voll.
Die Jungs, die lernen so viel sozial von ihren Vätern, ja. Wissen, dass das absolut in Ordnung ist, ja. Also dass das absolut okay ist. Ja. Bei uns ist auch cool, wir haben einen männlichen Erzieher, mhm. Und das finde ich mega gut, also dass die auch tagsüber dann so die männliche Seite im Kindergarten mit repräsentiert haben. Voll. Also Sebastian, großes Shoutout to you, also hab ganz hohen Respekt vor dir und finde es sehr cool, was du für eine tolle Arbeit mit unseren Kids da machst.
Ja, das ist echt eine Frage, ne? Wo erleben denn Kinder oder Jungs auch oder Mädchen, ne? Wo erleben die denn Männlichkeit und wie? Abends zu Hause mit Papa, im Kindergarten im besten Fall, in der Grundschule wird es auch schon wieder relativ rar, was die Lehre angeht. Und ja, ich finde das super, was du gerade gesagt hast, Roman. Ich merke auch sofort, dass ich dass meine Denke irgendwie wirklich ein total bescheuertes Vorbild ist. Also eben, dass der Papa eben zu Hause nicht weint und die Mama. Und dass das irgendwie als Junge als Vorbild genommen werden könnte, finde ich jetzt direkt total schade. Will ich auch irgendwie gar nicht. Aber ich merke einfach dann auch wiederum selber, wie es in mir steckt. Ich kann das auch dann nicht einfach ausschalten oder so, ne? Aber da sind wir ja irgendwie schon, finde ich, beim Kern, ne? So diese Ambivalenz. Wir haben eben viel über Schwarz-Weiß geredet und die Grautöne. Und das macht es ja, glaube ich, gerade aus, ne? Dass es eben nicht so einfach ist, das eben abzulegen. Und dass man sich so dazwischen fühlt. Ich weiß nicht. Also wir reden hier drüber und ich würde auch in jedem Educated Talk quasi sofort sagen, so, ja, voll wichtig, muss man machen, ne? Aber vorleben und selber so handeln, wow, das fällt mir dann doch echt schwer.
Ja, ich erwische mich da auch immer wieder. Also bei mir ist es manchmal mit dem Trösten. Kennst du das? Also ich glaube, wenn ein Mädchen hinfällt, dann habe ich so gefühlt manchmal mehr Empathie. Dann denke ich mir, ach, die Arme, jetzt hat sie sich wehgetan und dann die Mama hebt die auf. Also wir haben ja zwei Jungs, die fliegen ja ständig irgendwo rum. Die sehen ja aus wie, die hüpfen überall runter, tun sich ständig weh. Und dann, wenn ich die hochnehme und weiß, dass es halt heute mal vielleicht nicht so ein schlimmer Sturz war oder so, dann, also automatisch kommt es in mir hoch, dass ich das dann so ein bisschen runterspiele und sage, ja, das ist gleich wieder gut, dann ist schon wieder gut. Ja. Und ertapp mich dann immer dabei und sag dann mir nachher, im Nachhinein eigentlich, das hättest du nicht mal sagen sollen, weil die denken ja dann immer, sie dürfen jetzt diesen Schmerz nicht spüren oder rauslassen. Ja. Und das ist dann immer so, wo ich mir denke, boah, da sagst du nichts, einfach nur trösten und da sein. Ja. Aber da erwische ich mich total oft, weil du immer so denkst, so, ja, das war jetzt doch nicht so schlimm. Also dieses, du kannst ja nicht reinfühlen, du bist ja nicht hingefallen. Also sage ich mir dann immer selber, wie kann ich mir anmaßen zu sagen, das war jetzt nicht schlimm, weißt du? Ja. Wenn es zu mir jemand sagen wird, wenn ich mit dem Kopf gegen eine Stange renne, dann würde ich auch sagen, boah, ist doch mein Kopf.
Ich kenn
und deswegen,
das,
da erwische ich mich da auch. Ja?
Ich kenne das so ein bisschen, das ist genauso blöd, dass ich als Jungsvater oft irgendwie immer denke, ja, die haben ja zwei Mädchen. Das ist ja irgendwie, ne? Und dann zack, Schublade auf, die haben zwei Mädchen, bedeutet dann, die sind immer ganz ruhig, die benehmen sich die ganze Zeit, die sind still, ne? Dieses Ding mache ich dann auf. Was natürlich auch völliger Schwachsinn ist, ja. Also bitte alle Mädchen, Eltern, schreibt uns mal, ne? wie sind Mädchen wirklich? Wir kennen nur die Jungs. Jetzt fehlt der Benny doch ein bisschen, ne? Der hat auch zwei Mädels, glaube ich.
Stimmt, absolut.
Ja. Also da merke ich das auch. Und ich meine, guck mal, je mehr wir drüber reden, und das ist ja jetzt wirklich ungescriptet, umso mehr merken wir, wie tief das auch in uns verankert ist, oder?
Ja, ich glaube, das kannst du nicht. Wir sind ja eigentlich so die Zwischengeneration. Also du müsstest eigentlich unsere Enkel mal fragen, wie das dann ausgegangen ist. Weil wir sind ja die das unterbewusst noch teilweise so machen wie früher, aber bewusst anders machen wollen. Ja. Und ich glaube, die nächste Generation und hoffentlich die danach vielleicht, aber es wird noch ein bisschen dauern. Also wir haben das ja bei den Frauen und Müttern gesehen, so 100 Jahre sind da gar nichts. Ja. Wird schon noch ein bisschen dauern, aber da kann man wahrscheinlich erst sehen, ob es da dann anders läuft, ob diese unterbewussten Abläufe nicht quasi absichtlich unterdrückt werden müssen, so wie bei uns zum Beispiel, um das eben umzustellen. Das ist wie zum Beispiel Gendern, dass du das musst du ja eigentlich machen, damit du deinen Kopf trainierst, nicht wegen den Buchstaben, sondern dass du deinen Kopf anders antrainierst, die Sichtweisen änderst. Ja. Und so ist es eben eigentlich auch bei den Bestandteilen der toxischen Männlichkeit oder der Vaterrolle zum Beispiel.
Total. Und vielleicht noch so zum Abschluss, eine Sache, die mir gerade, als wir jetzt geredet haben, durch den Kopf gegangen ist, Väter und Mütter. Ne? Die Mütterseite haben wir jetzt aus naheliegenden Gründen ausgespart. Kann ja mal ein Mom-Podcast darüber reden. Aber ich finde das manchmal erstaunlich, wenn ich Claudia sehe. Ich habe das Gefühl, die hat eigentlich ein breiteres Spektrum. Der Käfig von ihr ist größer, glaube ich manchmal so ein bisschen, weil sie eben dieses, Achtung, jetzt wieder ein bisschen Stereotyp, ne? Aber um es zu vereinfachen, weil sie eben dieses Weinen beim Disney-Film darf und gleichzeitig trägt sie mindestens das gleiche zum Familieneinkommen bei wie ich, ist eine super taffe Frau, ist echt tatsächlich oft der Fels in der Brandung und ich habe das Gefühl, die kann viel eher changieren zwischen diesen alten Geschlechterrollen und Klischees, als ich das kann. Das ist mir gerade noch so mal irgendwie aufgefallen, weiß ich nicht.
Ich habe immer das Gefühl, das ist immer nur von unserer männlichen Brille. Das ist auch so, unsere vorgefertigte männliche Brille will das sehen. Denen geht's doch jetzt ganz gut, den Frauen. Aber es steckt halt nicht drin, weißt ja. du? Dann dieses, was du vorher gesagt hast, dass diese Klischeebilder, wie zum Beispiel, dass eine arbeitende Mutter zum Beispiel gleich als Rabenmutter bezeichnet wird oder so, dass die, oder ich sag, warum hast du dann überhaupt Kinder gekriegt, wenn du Vollzeit arbeiten gehen willst oder solche Sachen? Und ich glaube, dass die Dinge, die können wir nicht nachempfinden, wenn wir nicht drinstecken.
Ja.
Ich glaube, dass die Mütter heute können viel machen, aber ich glaube, das sieht nur von unserer männlichen Sicht aus, weil wir sehen ja zum Beispiel, okay, die können jetzt alles machen, was Männer zum Beispiel früher nur konnten. Aber wenn du drinsteckst, ist das eine ganz andere Sicht, weil du kriegst ja die Blicke und die Aussagen und die Sprüche nicht.
Ja, ich will mich auch auf keinen Fall hier zitiert hören, mit, dass ich sage, Frauen können jetzt alles machen. Frauen können natürlich total viele Dinge nicht machen und wir sind natürlich weit weg von einer Chancengleichheit. Ne, da hast du vollkommen recht. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass wir haben ja eben ein bisschen vom Käfig gesprochen, dass wir sitzen alle, glaube ich, in unseren Käfigen, aber manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass sie in einem größeren sitzt als ich und irgendwie ist es ein Widerspruch zu dem, was ja eigentlich zumindest gesellschaftlicher Konsens ist, ne, dass wir eigentlich wissen, dass die Gesellschaft doch sehr stark männlich dominiert ist. Okay, Roman, bevor wir uns jetzt hier um Kopf und Kragen reden, ja. Das war jetzt echt eine Folge, wo man wahrscheinlich im Nachhinein nochmal durchhören könnte und sagen könnte im Schnitt, die Stelle könntest du nochmal anders sagen, das hättest du nochmal anders einordnen können, das muss man vielleicht nochmal erklären, aber wir lassen das mal so, wie es ist und wir möchten es auch so verstanden wissen als ein Gespräch, dass wir tatsächlich ohne Skript und Vorlage hier aufgezeichnet haben. Mit vielleicht ein paar Wirrungen und Irrungen. Es waren auf jeden Fall unsere Gedanken. Und wir sind total gespannt auf euer Feedback. Also ich glaube, wir haben jetzt viele Türen aufgemacht, wo man uns auch widersprechen darf und kann, wo man uns vielleicht bestätigen kann oder ergänzen kann. Wir freuen uns auf Rückmeldungen. Schickt uns einfach Post an workingdeadpodcast@gmail.com oder bei LinkedIn oder bei Instagram. Ihr findet uns auf jeden Fall. Und eine Sache, Roman, die möchte ich jetzt am Ende noch sagen. Ich darf mich ja in den erlesenen Kreis der Campus-Autoren des Campus-Verlags zählen. Und in dieser Bubble munkelt man, dass da bald ein Buch rauskommen wird von einem neuen Campus-Autor, das über das Thema Vatersein handelt. Hast du da auch was von gehört?
Nee, also da gibt es ja eine ganze Menge Bücher, aber ich weiß nicht, wann soll das rauskommen?
Ja, das muss jetzt irgendwann dieses Jahr rauskommen. Ich weiß nicht, ob das ich sogar schon bei Amazon irgendwie finden kann sogar. Keine Ahnung. Naja, gut, müssen wir in den nächsten Folgen mal auf die Spur gehen, was das sein kann. Roman, war wieder ein Riesenspaß mit dir heute. Ich freue mich auf die nächste Folge und ich sage einfach mal Tschüss.
Nächstes Mal auf jeden Fall wieder mit dir, Benny. Also wir freuen uns auch dann wieder auf die Runde zu dritt und wir haben noch ein paar spannende Gäste dieses Jahr. Also nächstes Mal auf jeden Fall wieder einschalten und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Marius. Mach's gut.
Ciao.